Wir haben vorhin in einem der Anbetungslieder sehr steile Aussagen gesungen. Und ich dachte, wow, das singt sich alles so gut. Wenn man länger darüber nachdenkt, ich kann es gar nicht zitieren, weil ich das Lied zum ersten Mal gehört habe. Jesus, du bist alles für mich. Ja, absolut richtig. Und dennoch müssen wir uns die Frage ja stellen, wie ist das denn in unserem Alltag? Ich habe das ganz schlichte Thema, wer ist Jesus für dich, für uns? Und jetzt könnten wir eine Reihe von Antworten darauf geben. Natürlich. Wenn ich mit unseren Partnern in Pakistan ins Gespräch komme, ob mündlich oder auch schriftlich, da geht ganz viel über WhatsApp, ist die allererste Frage, die sie immer stellen, how are you doing? Wie geht's dir? Und ich sage meistens, danke, gut. Irgendwann habe ich überlegt, ist das eine reine Rhetorik? Ist es Höflichkeit? Was steckt denn dahinter? Dann erlebte ich in den anderen Ländern ganz genau das Gleiche. Ich bin viel gereist in meinem Leben und habe gemerkt, wir Deutschen, wir sind ein bisschen anders, aber dort ist das oft oder meistens der Einstieg. Wie geht's dir? Wir formulieren das ja ein bisschen anders. In Frankfurt, da wo ich herkomme, da sagt man, ei gute wie? Versteht ihr das? Meine Gute, wie geht's dir? Oder mein Guter, wie geht's dir? Ei gute wie? Ich weiß gar nicht, was man hier oben im Ruhrpott sagt, aber wir haben ja solche netten Fragestellungen, wo man sagt, also ich will gar nicht so viel wissen, aber ich will dir zumindest mal höflich und freundlich entgegenkommen. Drei Verse aus Matthäus 16. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich bin? Sie sagten, einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Jesus sagt zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das kam wahrscheinlich wie aus der Pistole geschossen. Petrus war ja so ein Vorschneller. Der hatte auf alles sehr schnell eine Antwort. Ich weiß nicht, vielleicht gehört der ein oder andere von uns ja auch dazu. Wie ist das bei Jesus, wenn er uns Fragen stellt? Vielen Dank, das kriege ich sogar ungefragt. Es klang auch vorhin schon mal an, wenn Jesus mit uns redet, Jesus hat eine tolle Art, eine tolle Gesprächsführung, eine tolle Art, uns Fragen zu stellen. Übrigens, dieser Text ist bei drei Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, aufgezählt. Und alle sagen, bis auf Jeremia, der kommt nur einmal vor, ansonsten immer die gleiche Antwort. Aber als Jesus das vom Hörensagen vernommen hatte, da kommt er ja zu seiner eigentlichen Frage. Für wen haltet ihr mich denn? Frage an 12 Männer. Muss man da erstmal innehalten und sich selbst überprüfen und überlegen? Wahrscheinlich, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht. Unsere Kommunikation, die wir miteinander haben, besteht ja daraus, dass wir uns ein bisschen vom Leben mitteilen. Vom Weltgeschehen, vom Wetter, von aktuellen Ereignissen. Wir talken gerne, aber es dauert lange, bis wir im Gespräch mit jemand in die Tiefe gehen, wo wir unser ganzes Vertrauen hineinlegen und berichten, erzählen, unsere Herzen aufmachen. Für wen hältst du Jesus? Und jetzt meine ich nicht die Richtigkeiten, die wir in der Bibel alle lesen können. Wir können ihm viele Namen geben, denn er hat viele Namen, sondern wer ist er für dich? Und Jesus stellt eine andere Frage, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester so schnell entdeckst. Aber den Splitter im eigenen Auge, den nimmst du gar nicht wahr. Und an anderer Stelle fragt er: Warum habt ihr solche Angst? Nur drei von vielen Fragen. Jesus lädt ein zum Innehalten und zum Nachdenken, zur Herzensüberprüfung. Klarheit über unsere Einstellungen, über unsere Überzeugungen, über die Art unserer Jesus-Beziehung. Wie viel erkennen wir im Lauf der Zeit mehr und mehr und mehr über Jesus? Ich bin sicher, dass wir bis zum Ende unseres Lebens nur ein Stück von dem erkannt haben, wer Gott ist, wer Jesus ist, wer der Heilige Geist ist. Unser Erkennen ist Stückwerk, sagt Paulus. Und das, was wir vielleicht vor 20 Jahren mal erkannt haben, haben wir irgendwie nicht mehr präsent, weil es aus einer Gottesbegegnung hervorgekommen ist, aus einer geistlichen Erfahrung, aus einer Gebetserhörung. Wir können natürlich Fragen beantworten, die auf Fakten beruht. Und ich nehme mal so ein paar Beispiele aus unserer Zeit. Wie hat die deutsche Frauenfußballmannschaft bei der WM abgeschnitten? Nicht so toll, ja? Und bei welchem Spiel sind sie denn rausgeflogen? Nun, wer Fußball begeistert ist, der weiß, das war gegen Kolumbien. Oder wenn wir fragen, aus welchem Land kommt die jüngste Nobelpreisträgerin? Aus welchem Land dieser Erde? Die kommt aus Pakistan und war mit 17 Jahren bereits Nobelpreisträgerin, weil sie sich so mutig für ihr Land eingesetzt hat. Mit 17, das war 2014. Und da wir zurzeit heiße Temperaturen haben, interessiert man sich ja schon mal, was war denn die je am höchsten gemessene Temperatur in der ganzen Welt, seit es diese Aufzeichnungen gibt. Das war im Death Valley in USA mit 56,7 Grad. Vielleicht gab es noch höhere Temperaturen, aber die sind nicht aufgezeichnet. Also, je nach Interesse wissen wir in manchen Bereichen ganz viel, und anderes interessiert uns einfach weniger. Warum kommen wir in einen Gottesdienst? Natürlich, um Menschen zu treffen. Natürlich, um Gott miteinander zu loben, zu ehren, anzubeten. Aber kommen wir auch, um Jesus mehr kennenzulernen? Ich bete sehr oft zu Hause: Herr Jesus, begegne mir heute neu. Offenbare etwas von dem, wer du bist, ganz neu in meinem Leben. Ich möchte dich sehen, erkennen, wahrnehmen. Und wenn man seine Antennen in dieser Weise ausfährt, ich glaube, dann kommt auch eine Antwort. Das kann in einem Lied sein, das kann in einer Begegnung sein, das kann in der Predigt sein, dass wir etwas plötzlich erleben, als ob ein Licht aufgeht, als ob ein Spot genau darauf gelenkt wird. Die Jünger haben damals noch keine Bücher über Jesus lesen können. Keine Literatur, kein Internet. Es war der Anfang. Von daher ist die Frage damals schon sehr berechtigt gewesen. Für wen haltet ihr mich? Für den Messias? Für den Gesalbten Gottes? Das ist ja eine Formulierung, die wir sehr selten benutzen. Wer sich sehr mit Israel beschäftigt und sich den Juden nahe fühlt, da wird auch manchmal in den Gebeten entsprechend Yeshua HaMashiach im Gebet oder in Liedern ausgedrückt. Jeder hat irgendwo mitgekriegt, wer Jesus ist. Von Weihnachten bis zur Auferstehung. Der Menschenfreund, der Barmherzige, der Helfende, der Heilende, der Befreier, der Erlöser, der Wiederkommende, der Richter. Ich weiß, wir lieben am meisten, entschuldigt, wenn ich das so sage, aber den Kuschel-Jesus. Den haben wir am liebsten. Den, der uns seine Liebe zugesagt hat, sein Nahesein, dass er uns umgibt. Dafür können wir immer, immer, immer wieder danken. Und das bleibt eine Wahrheit. Gott ist der ewig Treue, der sich nie untreu wird. Jesus ist der Hohepriester, der uns beim Vater vertritt. Er ist der, der uns erlöst hat, frei gemacht hat. Ich denke an eine Taufe, Alexander, der sich taufen ließ und der dann aus dem Taufbecken wieder hochkam und sagte, Jesus ist mein Sieger. Und er strahlt und hat das ein paar Mal gerufen in die Gemeinde hinein. Jesus ist der Sieger. Jesus ist mein Sieger. Das hieß der Überwinder, der in dessen Kraft ich überwinden kann. Und hier wird eins deutlich. Das alte Ich und das mit Christus neue Ich, das Christus angezogen hat. In der Taufe wird es sichtbar, erlebbar. Jesus, der, ich hätte beinahe gesagt, unsere zweite Haut, aber das stimmt nicht, der unseren Geist mit dem Geist Gottes erfüllt. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Altes ist vergangen, aber Neues ist geworden und entwickelt sich. Und der neue Mensch mit Jesus, durch Jesus, wird ja erneuert von Tag zu Tag. Also wenn du morgens aufstehst oder wenn du morgens deinen Tag beginnst, dann kannst du sagen, danke Jesus, dass wir beide heute gemeinsam durch diesen Tag gehen können. Und Jesus ist nicht nur für uns da, sondern entscheidend ist ja, dass wir mit Jesus den Willen Gottes erfüllen. Wozu leben wir? Wir sind Botschafter an der Stelle von Jesus. Wir sind Zeugen dessen, was wir erlebt haben. Also etwas, was uns emotional sehr erwischt hat, erzählen wir garantiert weiter. Wie tief ist Jesus in unserem Leben? Oberfläche? Das passiert so schnell, dass er nur noch an der Oberfläche ist, dass es sich nur noch um Wissen handelt. Aber dieses mit Jesus eins sein und dann immer wieder am Tag zu fragen, Herr, willst du mir irgendwas zeigen? Ich will sehen, hören, erkennen. Ich will da sein, wo du mich haben willst. Irgendwann habe ich so in der Frage, was bringt uns erfülltes Leben? Irgendwann habe ich bei dieser Frage mal erkannt, ich glaube, wenn wir im Zentrum des Willens Gottes sind, wenn wir wissen, hier hat Gott mich hingestellt, Familie ist für die allermeisten der erste Platz, Berufswelt, da wo du viele Stunden am Tag bist, hat Gott dich hingestellt und da hast du einen Dienst, nicht nur einen Job, natürlich. Es muss auch am Ende irgendwas dabei rauskommen, eine Verantwortung. Sondern das Wesentliche ist ja, dass du diese Arbeit auch als einen Dienst für das Reich Gottes siehst. Völlig gleichgültig, um was für eine Art von Arbeit es sich handelt. Wenn du studierst, zur Uni gehst, in der Ausbildung irgendwo bist, ich tue das für Jesus und mit Jesus, auf dass Jesus sichtbar wird in dieser Welt und dass andere ins Fragen kommen. Wir wissen, wir leben hier in einer Umgebung in unserem Land, wo die Menschen sehr abgestumpft sind, sehr gleichgültig sind. Wir haben ja multimedial so viel um die Ohren, dass die zentralen Fragen oft erst kommen, wenn Menschen in Nöte geraten. und da es zurzeit in vielen Bereichen wirklich krisenhaft ist, entsteht durchaus die Frage, wie komme ich mit meinem Leben zurecht? Und wenn es immer weiter abwärts geht, auch die Frage nach Gesundheit, Finanzen etc., dann kommen Ängste hoch. Und das ist ja bekannt heute, was sind die größten Probleme? Es ist Einsamkeit, es sind die Ängste, auch die Existenzängste, die da sind. Haben wir an der Stelle auch eine Antwort? Können wir das mit unserem Leben ausdrücken? Weil ich mit Jesus so eng verbunden bin, diene ich nicht meiner Angst. Ich bediene nicht meine Angst. Das klingt ein bisschen strange. Aber ich habe mich das oft gefragt, ja? Wenn bestimmte Umstände mir Angst machen. Und ich frage, wie wird sich das entwickeln? Können wir unsere Aufgaben in den Ländern auch über die nächsten Jahre wirklich so weiterführen? Und nicht nur weiterführen, sondern ausbauen, weil Jesus dort gerade am Wirken ist. Und wie ist das? Jetzt ist gerade einer unserer Großspender verstorben. Und ich dachte, wer wird diesen Platz ausfüllen? Und dann zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und jeder kennt seine eigenen Lebensbereiche. Ich vertraue dir. Und das auszusprechen, nicht nur zu denken, sondern das auszusprechen und mit Jesus zu bewegen, dass er uns fähig macht, zu überwinden, unsere eigenen Hürden immer wieder zu überwinden und in der Kraft Jesu diese Schritte zu gehen, die uns am schwersten fallen. Wer ist Jesus dann, wenn du keine Antwort weißt? Wer ist Jesus dann, wenn andere uns meiden, auf unsere Meinung keinen Wert legen? Zu sagen, ich weiß, wer ich in Jesus und durch Jesus bin. Ich werde eine Begebenheit nie vergessen. Ein alter Mann, Ende 80, steht irgendwo an einer Bushaltestelle und es kommen ein paar Teenager und diese Teenager pöbeln ihn an auf eine sehr unschöne und gemeine Weise. Und dieser Mann war ein Mann, der wirklich mit Jesus unterwegs war. Und dann stellt er sich so vor diese Jungs hin. Das ist ja eine Gebärde, wo man weiß, jetzt kommt aber was. Und dann sagt er, was glaubt ihr wohl, wer ich bin? Und dann trumpft er auf und sagt, ich bin ein Sohn des allerhöchsten Königs. Und dann hat er Gott beschrieben mit den besten und größten und wertvollsten Attributen, die er überhaupt hatte. Ich bin ein Sohn des Höchsten. Also er hat das in einer solchen Autorität gesagt, dass die Jungs abgedampft sind. Sie haben etwas gespürt, wer Jesus, wer Gott im Leben dieses Mannes ist. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir in einem Selbstbewusstsein, Jesus in mir, auch durch die Lebensphasen gehen, die uns nicht gefallen, die uns schwer sind und die oft viel zu lange dauern. Ich weiß, dass ich in meinem Leben einmal um Geduld gebetet habe und ich hätte erwartet, es kommt bitteschön als fertiges Paket, Tüte aufreißen, zu sich nehmen. Das hatte ich irgendwie so gehofft. Aber die Geduld kam nicht in mein Leben, sondern ein Mensch kam in mein Leben. Und das war die Lektion. Ein halbes Jahr mit einem Menschen, der ein ganz, ganz, ganz extremer Stotterer war und an dem ich Geduld geübt habe. Und Jesus hat mir gesagt, den schicke ich dir. Margret, den schicke ich dir. Das ist kein Stören, das ist kein Störenfried. Das ist der, an dem du jetzt lernen darfst. Ich sage euch, wunderbar. Ich war am Anfang alles andere als begeistert. Der kam jeden Dienstag von 18 bis 19:30 Uhr, weil danach begann die Gemeindeveranstaltung. Ja. Also, Jesus gibt uns die Chance zu wachsen, zu überwinden, stark zu werden. Also nicht wie in der Muckibude, das schaffen wir alles ohne Jesus, das können die anderen noch besser als wir, sondern stark zu werden in unserem Sein. Geist und Seele, darin stark zu werden, auch in dem, was Gottes Wille für unser Leben ist. Da nicht zu sagen, ach, das gefällt mir nicht, das blende ich aus, sondern wenn Jesus uns anspricht, geh hin, sag einem anderen eine Ermutigung oder stell einem anderen eine Frage. Und die Frage muss nicht unbedingt heißen, wie geht's dir? Aber wenn das dran ist und wir spüren, derjenige braucht das, dann sich die Zeit zum Gespräch und zur Liebe auch zu nehmen. Wie wirkt es sich in unserem Leben aus? Und damit komme ich zum Ende. Den Willen Gottes ausführen. Den Willen Jesu ausleben. Und was sagt Jesus? Geht hin. Er sagt nicht, bleib zu Hause auf dem Sofa, es ist so gemütlich. Zieh dich zurück, dann ist das Leben auch etwas ungefährlicher. Es ist sehr gefährlich. Rückzug ist sehr gefährlich. Es führt in die Vereinsamung. Es führt dahin, dass Dinge in uns abstumpfen. Aber solange wir unterwegs bleiben und sagen, Jesus, ich bin verfügbar, sagt Jesus, jawohl, wir gehen in die Gruppe, in den Dienst, ins Büro, ins Krankenhaus, wohin auch immer. Wir gehen. Du gehst nie alleine, nie. Und wenn du sagst, also ob ich die Aufgabe heute bewältige, das weiß ich noch nicht. Und selbst wenn etwas schief geht, Jesus in dir ist stärker als das Gefühl von Peinlichkeit, von Scham. Ja, das gehört auch zu unserem Leben. Aber das ist nicht das Größte, das Dominierende. Das Dominierende ist die Überwindungskraft, die wir in Jesus immer wieder in unser Leben hineinnehmen können. Ihm Danke sagen. Herr, ich danke dir. Das ist mal das Training, in das ich mich immer wieder begebe. Jesus dankend einzubeziehen und in einer Wir-Existenz zu denken und zu leben. Also das zu trainieren. Nicht ich alleine, sondern gemeinsam. Was sagen die Leute? Was sagen die Leute in der Christuskirche in Dortmund, wer Jesus ist? Und was sagen die Nachbarn? Oh, das ist ganz schwierig, ja? Das ist keine einfache Frage. Aber wenn du für dich eine Antwort findest, wo du vielleicht sagen kannst, er ist meine größte Liebe. Jesus an Johannes. Er ist meine allertiefste, größte Liebe. Und ich will mit meinem Vermögen ihn wieder lieben. Das wünsche ich uns. Und ich glaube, für einige von euch ist heute einfach ein Schritt der Überwindung dran. Amen.